Wir wollen beten. Herr, lass uns jetzt innerlich still werden, dass wir uns leiten und führen lassen durch deinen Heiligen Geist, auch in dem Wort, das du heute uns gibst. Wir möchten so gerne ganz tief gesegnet werden mit einem bleibenden Segen. Wir haben so viel oberflächliches Christsein und so wenig Wesenhaftes. Lass dein Wort unser Wesen durchdringen. Gib uns feste Entschlüsse und die Kraft dazu, darin festzustehen. Auch diese Stunde wolltest du dazu dienen lassen. Amen. Geschichte 8, Vers 26. Wir sprechen über den Philippus im ersten Teil des 8. Kapitels, wie der Herr ihn geführt hat, herausgeführt aus seiner blühenden Gemeindearbeit auf die Wüstenstraße. Wir lesen jetzt weiter Vers 26 bis zum Schluss. Über diese Stunde die Überschrift gesetzt, die Frucht des Glaubens. Oder auch, wie komme ich zum Glauben? Diese Frage darf uns heute bewegen. Wenn wir die Zeitungen aufschlagen, dann finden wir immer wieder Anzeigen von großen Unruhen in Afrika, besonders Südafrika, Spannungen zwischen weißen und schwarzen Menschen. Unser Text ist deshalb sehr aktuell. Da ist ein Wagen und da ist ein weißer und ein schwarzer Mann friedlich vereint. Wie man sich das heute eigentlich wünschen würde. Rassenkonflikte spielen hier keine Rolle. Und zwar sind sie so vereint, weil sie miteinander in der Bibel lesen. Das Wort Gottes ist das Einzige, was die Welt heute heilen könnte. Aber ich bin kein Politiker. Ich weiß nicht, wie weit eure Bibelkenntnis reicht. Abessinien war ein großes, mächtiges Reich, das bis zum Sudan reichte. Es war von Frauen regiert, dieses große Reich. Die Leute waren überzeugt damals, dass Frauen gescheiter sind als Männer. Frauen seien bessere Diplomaten. Und deshalb haben sie Frauen gehabt zur Regierung als Königin. Die Königin Kandaze hatte an ihrem Hof, wie die Pharaonen, einen einflussreichen, vornehmen, mächtigen Mann. Finanzminister, Schatzmeister der Königin Kandaze. Er war ein Verstümmelter, ein Entmannter, ein Eunuch. Wie er hieß, das wissen wir nicht, das wird uns hier nicht berichtet. Aber er war in seinem Herzen erweckt. Er war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Sein Herz ist suchend, sein Herz ist schreiend. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir, sagt der Psalmist. Dieser hochgestellte, einflussreiche, vermögende Mann hat eine bewegende innere Geschichte. Und das ist's, was wir recht betrachten wollen, diese innere Geschichte. Es gibt Millionen Menschen, die leben dahin und ihr Herz schreit höchstens nach Bier und nach Schnaps. aber nie nach dem lebendigen Gott. Es ist eine große Sache, wenn ein Mensch anfängt zu begreifen, Gott lebt. Gott ist Wirklichkeit. Wo finde ich ihn denn? Wie komme ich denn zu ihm? Es ist eine ganz große Sache, wenn ein Mensch einmal anfängt, das zu erkennen. Ich möchte jetzt 4 Abschnitte machen. Erstens, der Kämmerer wird ein ernsthaft Suchender. Der zweite Abschnitt ist das glückliche Finden. Der dritte Abschnitt, das gläubige Ergreifen. Und der vierte Abschnitt, der fröhliche Heimweg. Erster Abschnitt, er wird ein ernsthaft Suchender. Er hatte alles, dieser Mann. Das können wir uns vorstellen. Er war reich, er war gesund, er hatte Geld, er hatte schöne Kleider, er hatte edle Freuden. Er hatte eigentlich alles. Ich weiß nicht, ist es euch auch schon so gegangen wie mir, dass ich morgens aufgewacht bin und habe gedacht, zu was lebe ich eigentlich? Zu was? Wenn das einmal einem Menschen aufgeht, diese Frage, zu was lebe ich denn eigentlich? Was ist denn meines Lebens Sinn? Das kann doch des Lebens Sinn nicht sein, dass ich arbeite und schlafe und arbeite und schlafe und arbeite und schlafe. Das kann doch des Lebens Sinn nicht sein. Dass ich Geld verdiene und dass ich Geld ausgebe, das kann doch des Lebens Sinn nicht sein. Wilhelm Busch sagt einmal von einem Schlosser, der ihm gesagt hat, am Montag schlossen, am Dienstag schlossen, am Mittwoch schlossen, am Donnerstag schlossen, am Freitag schlossen, am Samstag ins Kino, am Sonntag zum Mädchen und am Montag schlossen und am Dienstag schlossen. Ist das des Lebens ganzer Sinn? Frage sie alle, ob sie befriedigt sind. Der Dichter hat recht, wenn er sagt, sie essen und sind doch nichts als. Sie trinken und das Herz bleibt matt, denn es ist lauter Trügen. Die Frage nach Gott, ein Sehnen nach dem wirklichen, lebendigen Gott, das liegt schöpfungsmäßig in jedem Menschen. Und deshalb gibt es Suchende. Weil das im Menschen drin liegt. Suchende nach Gottsuchende. Reichtum kann nicht ausfüllen. Eine gute Stellung kann nicht ausfüllen. Kunst, Wissen können nicht befriedigen. Auch die Sehnsucht nach Liebe lässt leer. Auch die Sehnsucht nach Freude kann nicht auf die Dauer befriedigen. Ich wollte Freude schmecken, ganz ungetrübt und rein. Ich fand nur Furcht und Schrecken und bittere Seelen bei. Da geht der Mann durch die heidnischen Tempel. Ich habe mir das so vorgestellt. Überall ehrfürchtig gegrüßt, aber er findet nur Zauberei, Sterndeuterei, Horoskop, Sonnenanbetung und was alles. Und das alles führt ihn in die Macht der Finsternis. Die heidnischen Religionen können ihn nicht befriedigen. Sein Verlangen nicht stillen. Und solchen Menschen kam damals die jüdische Mission entgegen. Die Botschaft von dem einen Gott. Das war anziehend. die klare Anschauung des rechten Lebens nach den Geboten Gottes. Das war damals ungeheure Entdeckung. Dann die wunderbaren Führungen der Kinder Israel, das alles zog mächtig an. In Jerusalem ist der Tempel des lebendigen Gottes und da fasste er einen festen Entschluss. Der Suchende fasst einen Entschluss. Um jeden Preis möchte er einmal nach Jerusalem. Um jeden Preis. In die Stadt des großen Königs, so wie es Psalm 48, Vers 3 steht. Wir wollen es mal aufschlagen. Ich möchte ja euch nicht sagen, was nicht in der Bibel steht. Also, Psalm 48, Vers 3. So, die Stadt des großen Königs, das wollte er um jeden Preis. Der Entschluss steht in unserem Text, der war gekommen. Der war gekommen. Ich finde immer wieder Menschen ohne Entschluss. In ihrem Leben sieht man keinen Entschluss. Ich habe junge Menschen getroffen, die wollen überhaupt nichts. Die wollen nichts. Das ist eine Hammelherde, da geht einer voraus und schreit B und die anderen laufen hinten rein und schreien B. Die wollen nichts. Die sagen, ich mach's gerade wie die andere. Ganz gleich. Ganz gleich. Wenn alles flucht, mach ich auch. Wenn alle Schlager singt, mach ich auch. Mach's wie die andere. Ganz gleich. Wenn andere spät ins Geschäft kommen, mach ich auch. Wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Das mach ich auch. Ich mach's gerade wie die anderen. Merken wir diese Hammelherde, wo man nichts will. Man wartet vergeblich auf einen Entschluss. Menschen, die nichts wagen. Die Amerikaner haben eine vielsagende Fabel. Die erzählen, dass sei einer aus dem 80. Stockwerk eines Wolkenkratzers herausgefallen. Und nun saust er von Stockwerk zu Stockwerk herunter an der Fassade und als er am 40. Stockwerk vorbeisaust, da denkt er, jetzt ist 40 Stockwerke gut gegangen. Jetzt wird es die nächste 40 auch noch gut gehen. Der hat nicht ans Landen gedacht. Dass er ja landen muss da unten. Diese Fabel hat eine tiefe Wahrheit. Da denkt der Mensch, jetzt ist bei mir 20 Jahre gut gegangen, 30 Jahre ist gut gegangen, 50 Jahre ist gut gegangen, jetzt wird es die andere Jahre auch voll gut gehen. Und man denkt nicht ans Landen. Der Dichter singt, dass ich mit Heil anlände in jenem Vaterland. Der hat ans Landen gedacht. Entschluss. Unser Herr erwartet den ganzen Einsatz. Zwei Stellen, die das unterstreichen, Matthäus 6, Vers 33. Matthäus 7, 21.
Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen, sondern wird den Willen meines Vaters in den Himmel tun.
So, hier haben wir also zwei Stellen, trachtet am ersten nach allem anderen. Und wenn ihr dann noch Zeit habt, auch noch nach dem Reich Gottes. So wäre es doch richtig, oder? Ne? Dann wäre es für uns mundgerecht. Das könnten wir einstecken. Aber trachtet am ersten. Hallo, man hat auch noch anders zu tun. Ja. Ja. Oder das andere Wort. Nicht alle, die hier Herr sagen mit ihren frommen Sprüchlein, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das erwartet der Herr von uns. Es war damals ein Wagnis und ist heute noch ein Wagnis. Also, ein Mann mit festem Entschluss. Er macht Ferien, der Kämmerer. Er macht Ferien vom Weltkram. Er muss einmal heraus. Und darin liegt der Segen unserer Freizeit. Wir sollten mindestens einmal im Jahr eine Bibelfreizeit haben. Das wäre das Mindeste. Weil unser Alltag unserem inneren Menschen so feindselig ist. Und deshalb sollten wir eine Bibelfreizeit im Jahr haben. Unter allen Umständen. Es kann eine Bibelfreizeit in Waldorf sein, es kann eine in Unterjoch sein, in Sitz oder wo es auch ist. Darin liegt der Segen der Freizeit, er macht Ferien. Er kam nach Jerusalem, um anzubeten. Aber jeder Gang zum Wort Gottes, auch zu einer Bibelfreizeit, erfordert Kampf. Es ist ein Gotteskampf. Ich möchte jetzt nicht fragen, was die Einzelnen für einen Kampf gekämpft haben, wie sie da waren. Kampf. Er wagt der Bequemlichkeit abzusagen. Wahrscheinlich ist er im Ochsenkarren zweimal 2000 Kilometer gefahren. Und auf was für Straßen? Das war eine Strapaze. Es war keine Omnibusfahrt. Oh, die Bequemlichkeit. Man möchte auf nichts verzichten. Darf ich mal was Freches sagen? Was Freches. Ihr dürft mich nachher schimpfen. Uns ist es schon zu viel am Sonntagvormittag in Kirchgänge. Und wenn Kirch vor dem Haus ist, ein paar Schritt, schon zu viel. Sonntag muss man rauslaufen. Das ist klar. Erst kommt alles andere und wenn mir's passt, dann. Und wenn ich Zeit habe, dann. Aber ich habe halt keine Zeit. Aber wenn ich mal Zeit habe, dann. Also der war gekommen, um anzubeten. Und dann darf der Mann nicht in den Tempel. Da kommt er in den Tempel mit leerem Herzen und darf nicht hinein. Ein Verstümmelter darf nicht hinein. Das steht 5. Mose 23, Vers 2. 5. Mose 23.
Es soll kein Verstoßener noch Verschnittener in die Gemeinde des Herrn.
So. Das ist ausdrücklich, das steht fest. Er darf nicht hinein. Nur im Vorhof. Es ist, als wäre es aussichtslos. Dann sieht er die Gottesdienste. Er war im Zentrum des Gottesglaubens an den einen Gott, die Priester, das Singen, der ganze Kult. Sicher hatte er Gespräche mit den Lehrern Israels, das kann man sich vorstellen. Aber das kann ihn doch nicht sättigen. Das kann ihn doch nicht ausfüllen. Oh, er ist einer, der das Verlangen kennt. Ich habe gelesen von einem, der verlangend war, der ein Tagebuch geführt hat. Und es war ein Offizier und er schreibt in sein Tagebuch: Heute bin ich beim Arzt. Er hat mir auf den Kopf gesagt, ich hätte höchstens noch einen Monat zu leben und dann sei es aus. Er schrieb in sein Tagebuch: Hat es noch einen Sinn, ein Tagebuch zu schreiben? Nicht der Tod macht mir Angst, sondern das danach macht mir Angst. Da liegt bei mir der Hass im Pfeffer. Darum frage ich mich, wie will ich jetzt diesen Monat anwenden, den ich noch zu leben habe. Nächster Eintrag im Tagebuch: Heute Mittag war ich im Kaufladen und habe eine Bibel gekauft. Seit dem Tod meiner Frau habe ich nicht mehr in der Bibel gelesen. Ich las die ganze Nacht in der Bibel, aber ich verstehe sie nicht. Wenn ich nur die Bibel meiner Frau finden würde, die hat manches unterstrichen. Nächster Eintrag in seinem Tagebuch: Heute ist Sonntag. Ich war im Gottesdienst. Der Pfarrer redete wie ein Buch, aber kein Sterbenswörtlein von dem, was ich brauche. 4 Tage später. 4 Tage sind vorbei. Die alte Ungewissheit ist immer noch da. Ich kann sterben wie ein Hund und keiner kümmert sich um mich. Nächster Eintrag. Die Nacht war schlaflos. Ich rufe einen meiner Burschen an mein Bett. Kannst du mir eine Frage beantworten? Was meint die Bibel mit Glauben? Der Bursche schaut mich scharf an. Glauben heißt, dass Christus für sie und ihre Sünden gestorben ist. So liegt die Strafe nicht mehr auf ihnen, sondern auf Christus. Das ist Glauben, Herr Hauptmann. Ist der Glaube so einfach? Frage ich meinen Burschen. Der schaut mich wieder scharf an und sagt: Jawohl, so einfach, ganz einfach, Herr Hauptmann. Johannes 6, Vers 47, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Liebe Freunde, merken wir, so ist es, wenn Sehnsucht im Herzen ist. Sehnsucht. Und wer ernsthaft sucht, der findet. 2. Abschnitt. Das glückliche Finden. Eine wunderbare Fügung. Nun handelt Gott. Da reist der reiche Mann wieder ab, mehr oder weniger enttäuscht. Er kauft sich noch eine Leselektüre. Für unterwegs. Wahrscheinlich hat er sich den Spiegel gekauft oder die Illustrierte hört zu oder die Frau oder ja, muss doch etwas zu lesen haben. Oder sonst ein Magazin. Was hat er sich gekauft? Ja. Bibel hat er sich gekauft. Ein Buch aus der Bibel, den Propheten Jesaja. Auf der Wüstenstraße Die Räder malen langsam durch den Sand. Er liest. Er liest. Und da steht ein Anhalter. Das wissen wir ja, was das ist. So. Ja. Aber kein gewöhnlicher Anhalter, sondern ein Jesus-Jünger steht da. Dem hat der Herr gesagt, geh mal an die Straße, ich habe eine Aufgabe für dich. Vers 29 in unserem Text. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Als der Wagen anhält, fragt er nicht, kann ich mitfahren bis Gaza wieder? Sondern der Anhalter steht auf dem Trittbrett und fragt, verstehst du auch, was du liest? Nein, ich verstehe es nicht. Auch Suchende und auch Dürstende verstehen die Bibel oft nicht. Und er gibt es ganz ehrlich zu, wie kann ich verstehen, so mich nicht jemand anleitet. Oh, das ist Gottes wunderbares Entgegenkommen. Jedem Suchenden hat der Herr auch einen Philippus bereit. Wenn wir unsere Geschichten einmal erzählen könnten, wie wir zum Glauben gefunden haben, dann würde das aufleuchten, dass jedes von uns einen Helfer, eine Helferin bekommen hat. Wir müssten eigentlich jetzt eine Einlage machen und darüber reden, dass es eine Geistesleitung gibt. Aber das würde zu weit führen. Aber beobachtet einmal, nicht selten lesen wir im Alten Testament von der Geistesleitung. Und der Geist sprach zu Philippus. Wie schien das? Der Geist sprach. Hört man das? Oder spürt man das? Es gibt eine Geistesleitung. Ich möchte jetzt nicht aufschlagen lassen, nur mal zwei Stellen angeben für die, die notieren möchten. Lukas 2, Vers 25, von dem Simeon, der durch den Geist in den Tempel geführt wird. Dann von Lukas 4, Vers 1, von dem Herrn Jesus heißt, er wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und dann wissen wir von Paulus, dass er einmal seine Pläne ändern musste, weil der Geist ihn wehrte. Also ein wichtiges Kapitel. Für uns aber ist wichtig, dass wir uns erinnern lassen an die Stelle, da ihn sein Vater sah, ging er aus ihm entgegen. Der Herr Jesus kommt Suchenden entgegen. Es käme keins zu Jesus, wenn ihm nicht der Herr entgegengekommen wäre. Keins. Der Vater wartet. Hat je ein Mensch nach Leben gefragt, hat er immer mild gesagt, komm. Ich will dir's geben. Und dann die wunderbare Fügung durch Weichenstellung. Der Herr hat wunderbare Weichenstellungen im Leben des Menschen. Die Weichenstellung. Dürfen wir hier ein wenig stillhalten? Und uns fragen lassen, wie hat Gott uns doch die Weichen gestellt? gestellt. Wir haben gestern Abend gesagt, es gibt kein zufällig. Also zufällig bin ich an den Menschen erdacht. Zufällig. Was zufällig oder was Führung? Keine Führung ist von ungefähr. Auch dass wir hier sitzen, ist nicht zufällig. Der Herr weiß, wir brauchen einen Seelsorger. Das weiß der Herr. Wie kann ich verstehen, so mich nicht jemand anleitet? Das hat der Kämmerer erkannt. Das ist kein Buch, das ich mitgebracht habe, wie die anderen Bücher. Sondern das ist ein Buch, wo ich Anleitung brauche. Und jeder Mensch braucht einen Seelsorger. Wir haben in Apostelgeschichte 3 Bekehrungen, die herausragen. Da ist einmal die Bekehrung des Saulus. Der bekommt einen Ananias als Helfer, als Seelsorger. Wir haben den Cornelius, dem schickt Gott den Petrus. Wir haben hier den Kämmerer, der bekommt den Philippus. So verschieden diese Bekehrungen sind in der Apostelgeschichte, eins ist gleich bei allen drei, dass sie einen Seelsorger haben. Haben wir schon mit jemand über unsere Lage gesprochen, über unsere innere Lage, über unsere Verfassung, über unsere Sünde, über das, wo wir nicht zurechtkommen? Da sollten wir die Gelegenheit ergreifen und ein Gespräch führen unter vier Augen mit einem seelsorgerlichen Menschen. Dann kommt der rettende Blick. Da sitzen also die beiden Männer und lesen das 53. Kapitel des Jesaja. Jesaja 53. Das können wir also auch lesen, was der Kämmerer dortmals schon gelesen hat. Der reiche Mann sagt, ich verstehe das gar nicht. Von wem ist denn hier die Rede? Ah, der fragt ja so dumm. Redet der Prophet von sich selber oder ist doch so dumm gefragt in unserem Augen. Freunde, wer nicht dumm fragt, der fragt auch nie gescheit. Klar. Also wir dürfen auch mal dumm fragen. Da tat Philippus seinen Mund auf. Philippus redet, jedoch das Wetter so komisch ist. Es wird eigentlich gar nicht mehr warm und so. Und wie die Menschen so böse sind und wie wir so gut sind. Das wäre auch Gesprächsthema. Was redet der Philippus? Philippus redet von Jesus. Leute, die Jesus haben, die haben eine Botschaft. Die haben was zu sagen. Oh, da hätte ich gern zugehört. Dem Gespräch hätte ich gern zugehört. Diese Predigt von Jesus, schlicht. Philippus war ein ganz schlichter Mann. Was werden sie geredet haben? Da wurde aufgeräumt. Sie haben geredet von der Sünde. Sie haben geredet von dem Lamm Gottes, das verstummt wie ein Schaf vor seinem Scherer. Sie haben darüber geredet, dass man einen Platz braucht für die Sünde. Das war das Gesprächsthema dort in dem Ochsenwagen auf der Straße nach Gaza. Ihr wisst doch, dass unsere Sünde im Himmel geschrieben ist. Und kein menschlicher Arm kann diese Sünde ausradieren. Das steht geschrieben. Unsere Sünde ist geschrieben im Himmel. Und kein Arm reicht dorthin, dass man's löschen könnte. Ich kann meine Sünde nicht löschen. Was ich brauche, ist ein Platz für meine Sünden, wo sie nicht mehr zum Vorschein kommen. Wisst ihr, das Ende alles Suchens ist das Kreuz von Golgatha. Da ist der Gottsucher Parsifal, ein junger, edler Mann. Der wollte rein durchs Leben gehen. Das war sein Ziel. Rein durchs Leben gehen. Und dann kam die Unreinheit in sein Leben und das Versagen. Eines Karfreitagmorgens geht er durch den Wald, er ist abgestiegen von seinem Pferd. Er führt sein Pferd am Ziegel, lässt den Kopf hängen. Er ist auf dem Weg zu einem Einsiedler. Als er an diese Einsiedlerklause kommt, da bindet er sein Pferd fest. Und da geht er hinein in die Klause zu dem Einsiedler und steht unter dem Eingang und sagt, Herr, gib mir einen Rat, ich bin ein Mensch, der Sünde hat. Der Einsiedler kommt auf ihn zu, nimmt den jungen Mann am Arm wortlos und stellt ihn vor sein Kruzifix, das er in der Ecke hat. Kein Wort. Und dort lässt er ihn allein. Das war seine Antwort. Herr, gib mir einen Rat. Ich bin ein Mensch, der Sünde hat. Und da hat der Einsiedler nur einen Rat. Das Kreuz. Dort ist der Platz. Das kann ich mir denken, dass der Philippus das Kreuz aufleuchten ließ. Da hat Gott seinen Sohn gesandt, der Sünde wegnahm. Was für eine Botschaft in der verfluchten Welt einen Heiland haben. Ach, ich möchte, dass wir diese Botschaft das erste Mal hören. Das erste Mal. Ich möchte, dass auch diese Botschaft unser Herz bewegt. Eine atemraubende Botschaft in dieser heillosen Welt. Einen Platz für meine Schuld. Atemraubende Botschaft, wie Aussätzige rein werden, wie Blinde geheilt werden, wie Tote erweckt werden, wie Sündenbeladene frei werden. Am Kreuz von Golgatha. O Haupt voll Blut und Wunder. Dann lässt Philippus den Ostermorgen aufleuchten. Ganz hell, wie Christus auferstand. Freunde, das sind ganz große Wahrheiten. Was wäre die Welt ohne Auferstehung Jesu Christi? Dann erzählt er auf dem Berg der Himmelfahrt. Mir ist gegeben alle Gewalt. Der gen Himmel fahrende Christus lässt das die Seinen wissen. Mir ist gegeben alle Gewalt in Stuttgart und in Reutlingen und in Metzingen und in Heilbronn und in Freudenstadt. Mir ist gegeben alle Gewalt. Im Himmel und auf Erden. Geht hin, ruft die Menschen zu mir. Das ist Glauben. Nun das Gläubige ergreifen, drittens. Das letzte entscheidende Schrittlein. In diesem Moment springt der Kämmerer auf und spricht, halt, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Der Kämmerer wollte keine Beschneidung, das wollte er nicht. Aber eine Taufe wollte er. Freunde, so einfach war die Taufe damals. Heiden traten heraus, das Zeichen war die Taufe, neues Leben. Ich habe erzählt, als ich berichtete von meinem Dienst, wie es nach dem Krieg war, als ich durchs Land fuhr von einem CVM in den anderen. Da kam ich an einen Ort, da war auch ein Heimkehrer, der aus der Gefangenschaft heimgekehrt war, zum ersten Mal wieder in den CVM. Am Schluss meines Abends, da bat ich dann diesen Heimkehrer, er soll doch beten, jetzt mit uns. Da schüttelte er den Kopf und sagt, nein, 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 kann nicht beten. Nachher hat er mich eingeladen, zu sich noch zu einer Tasse Tee, es war abends schon spät, wir saßen zusammen noch im Sofa und da sage ich, du Ernst, du hast heute Abend nicht betet. Du hast gesagt, du kannst nicht beten. Er sagte, ich kann es auch nicht. Ja, aber du bist doch gläubig an Christus. Da sagt er, weißt du, wie es bei mir ist? Jetzt sitze ich schon 20 Jahre im Vorzimmer des Heilands und bin noch nicht hineingegangen. 20 Jahre im Vorzimmer des Heilands. So kann es auch sein. Ich bin noch nicht hineingegangen. Ich sagte ihm aber ernst, jetzt machst du dir auf und gehst rein. Jetzt machst du dir auf. Und sagst deinem Herrn, Herr, da bin ich. Und so bin ich, so. Geh doch hinein. Bruch mit der Vergangenheit, was hindert's? Darf ich das mal als Frage stellen? Was hindert's denn bei mir und bei dir, dass ich hineingehe? Was hindert's? Wer nicht zum Frieden mit Gott kommt, hat die Sündenwurzel nicht herausgetan, nicht losgelassen. Wir sehen den Kämmerer mit dem kühnen Griff des Glaubens, der Sprung des Glaubens an die Seite Jesu, am Herzen Jesu. Ach, der Sprung des Glaubens. Ich darf aufkommen und ich darf es ergreifen. Hier am Herzen Jesu landete ein Petrus, ein Paulus mit ihrer Schuld. Da landete Maria Magdalena mit ihrem Leben, lauter Sünder. Wir begreifen jene Theatersängerin, die endlich zum Frieden gefunden hat, wenn sie dann singt, du hast auf diese Erde dein Kreuz gestellt. Du hingst am Holz des Fluches, o Herr der Welt. Lass mich auf Kreuzesboden gepflanzt sein und in des Kreuzes Ruhe nun gehen ein. So hat diese Frau gesungen, als sie zum Frieden kam. Im Kreuz ist tiefer Friede, im Kreuz ist Ruhe. Zum vierten der fröhliche Heimweg. Der Kämmerer geht nicht fröhlich in Urlaub, sondern er kommt fröhlich vom Urlaub. Ist der Unterschied? Wer ihn hat, der hat Leben, der hat Freude, der hat Zuversicht, der hat neuen vertieften Glauben. Der Glaube an Jesus Christus hat Konsequenzen. Er rettet von der Obrigkeit der Finsternis. Das ist Freudenbotschaft nach langer Irrfahrt heimkommen. Das ist die Frage. Für jeden von uns gehören wir zu diesen Menschen, die erlöst sind. Philippus aber wird weggerückt. Wir lesen nichts von einem Abschied. Wir finden ihn wieder in Astert. Und dann in Apostelgeschichte 21, Vers 8 in Caesarea. Frage, die sich mir aufgedrängt hat. Wozu dieser ganze Aufwand? Wozu setzt Christus diesen ganzen himmlischen Apparat in Bewegung? Wozu denn? Er bietet seinen Engel auf. Er nimmt den Philippus aus seiner blühenden Gemeindearbeit in Samarien. Wozu dieses Maß von himmlischer Aufmerksamkeit? Freunde, dieser afrikanische Jerusalem-Pilger verschwindet doch bald wieder von der Bildfläche. Nein, er ist ein Stück der Erfüllung von Psalm 68, Vers 32. Psalm 68, Vers 32. Das wollen wir noch aufschlagen.
Die Fürsten aus Ägypten werden kommen, Mohrenland wird seine Hände ausstrecken zu Gott.
So, Mohrenland wird seine Hände ausstrecken. Jesaja 56, Vers 3. Jesaja 56, Vers 3.
Hier kommt der Fluch der Kinder der Hagewälder, der Samen des Ephraims und der Rübe.
So, Jesaja 56, Vers 3.
Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gedrängt halten und seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein
Führerbaum. So, jetzt haben wir die Stelle, wo auch Verschnittene Zutritt haben. Ist das nicht wunderbar? Das ist ein Stück Verheißung erfüllt worden. Nicht bloß für ihn, sondern auch für die Zukunft. Deshalb diese himmlische Aufmerksamkeit. Deshalb diese Führung. Darf ich es zusammenfassen? Wie kommt man zum Glauben? 10 Punkte. Erstens, ein ernsthaft Suchender. So kommt man zum Glauben. Zweitens, ein fester Entschluss. Macht sich auf. Drittens, er macht einmal Ferien vom Weltkram. Er muss Abstand bekommen. Viertens, durch Hindernisse hindurch. Die Bequemlichkeit hat ihn nicht abgehalten. So kommt man zu glauben. Fünftens, das Entgegenkommen Jesu Christi. Merken wir, bei so einer Bekehrung spielt beides zusammen. Der Mensch und Gott. Ist das Fünfte. Das Entgegenkommen Jesu Christi. Sechstens, wunderbare Fügung durch die Sendung des Philippus. Siebtens, man kommt zum Glauben durch den Seelsorger. Achtens, der rettende Blick aufs Kreuz. Neuntens, das gläubige Ergreifen, der Sprung des Glaubens an das Herz Jesu, Herr Dabini. Und zehntens, der fröhliche Weg des Glaubens. Wir wollen beten. Herr, gib auch uns einen klaren Glaubensgang, dass wir auch in unserem Leben aus aller Unklarheit, Unsicherheit, Ungewissheit hindurchdringen zum lebendigen Glauben, der auch unser Leben und unser Wesen durchzieht und durchdringt. Herr, führ uns auch hinein in ein Leben der Heiligung und der Vertiefung unseres Glaubens. Amen.